In den Baumkronen rauscht der Wind. Doch ein Buchfink singt unverdrossen hoch oben im Geäst. Was sich dort sonst noch abspielt, bleibt meist im Verborgenen. Schließlich ist der Mensch von Natur aus bodenständig. Zu den wenigen, die hinaufsteigen ins Reich der Vögel und Eichhörnchen, gehört Annika Frech von der Universität Göttingen. Für ihre Doktorarbeit erforscht sie einen Baumbestand im Nationalpark Hainich nordöstlich von Eisenach.
Wir sind jetzt auf genau 30 Meter. Und so hoch ist auch ungefähr der Bestand. Also die allerhöchsten Bäume sind so bei 32, 33 Meter. Und ja, der Rest ein bisschen tiefer, so 28 vielleicht.
Das Blätterdach ist also kein einförmiges Flachdach. Lücken zeigt es aber nur da, wo jüngst ein Baum abgestorben ist. Sonst schließen sich die Kronen so dicht, dass sie den Blick auf den Waldboden versperren. Dort unten steht das knallrot lackierte Ungetüm, mit dem Annika Frech hinaufsteigt in das höchste Stockwerk des Waldes. Ein sogenannter Hubsteiger. Auf einem Anhänger montiert wird er mit einem Schlepper in den Wald gebracht. Für sicheren Stand sorgen dann vier ausfahrbare Beine, die weit zur Seite ragen.
Ein Teleskoparm, den man eben in alle Richtungen seitlich steuern kann und dann eben auch diesen Arm ausfahren kann. Und eben jetzt eben bis auf 30 Meter Höhe. In der Stadt benutzt man das für Kirchturmfensterputzen und Baumpflege und sowas. Sieht man eigentlich recht häufig.
Der Teleskoparm trägt einen Arbeitskorb für höchstens zwei Personen. Wer ihn geschickt zu lenken versteht, kann damit zwischen den Ästen hindurchschlüpfen. Auch der Dieselmotor des Hubsteigers lässt sich von oben steuern. Nichts für Leute, die leicht seekrank werden. Denn sobald ein bisschen Wind aufkommt, beginnt mit den Baumkronen auch der Teleskoparm merklich zu schwanken. Zweige, die den Weg versperren, gilt es behutsam beiseite zu biegen. Dann schiebt sich das Gefährt durch das Blätterdach und der Blick kann frei über die Wipfel schweifen, über ganz verschiedenartige. Denn in den Wäldern des Hainich wachsen mehr als ein Dutzend unterschiedliche Arten von Laubbäumen.
Also alle drei Ahornarten, Esche, Hainbuche, Winterlinde, Sommerlinde, ja, und Buche und Eiche natürlich auch. Das ist schon hier eine Besonderheit, also weil es ganz wenig Altbestände gibt, wo all diese Arten nun versammelt sind und vor allem auch relativ unberührt gelassen worden sind in den letzten Jahrzehnten.
Im Nationalpark soll sich der Wald nun allmählich zum Urwald entwickeln. Die Bäume dürfen uralt werden. Und wenn sie schließlich eines natürlichen Todes sterben, bleibt das Holz im Wald, auch das wertvolle Eichenholz. Eingeschlagen und abtransportiert wird höchstens noch Nadelholz, denn Fichte und Lärche sind im Hainich nicht heimisch.
Jetzt hier genau eben wird gar nichts mehr gemacht und man schaut jetzt langsam zu, wie sich dieser Wald entwickelt, der eben seinen Artenreichtum schon durch menschlichen Einfluss gewonnen hat. Und jetzt ist eigentlich die Frage, was passiert? Bleiben diese Arten alle hier oder kommt die Buche und erobert sich alles wieder zurück?
Denn Deutschland ist eigentlich kein Land der Eichen, sondern ein Land der Buchen. Das hiesige Klima, der Winter nicht allzu frostig und der Sommer oft ziemlich feucht, ist gerade für Buchen optimal. Würden die Förster sie nicht daran hindern, könnte die Buche wohl meistens die Oberhand gewinnen.
Und ich untersuche jetzt zum einen, wie funktioniert das jetzt hier also im Kronenraum? Wie erobert sie diesen Kronenraum nun wirklich? Was sind da ihre Vorteile? Und ich untersuche aber auch, ob das jetzt auch eben hier wirklich noch so gilt, dass sie da so die alleinige Vorherrschaft hat. Weil wir sind eben hier am Rand des Thüringer Beckens, man sieht es ja hier schon, liegen unter uns, wo es eben schon so trocken wird für die Buche. Und diese anderen Baumarten, die hier stehen, Winterlinde vor allem und Hainbuche und Esche, hier eben durch ihre stärkere Trockenheitsresistenz doch auch zum Zuge kommen könnten.
Die verschiedenartigen Bäume konkurrieren um das einfallende Sonnenlicht. Und dieser Konkurrenzkampf hinterlässt bleibende Spuren. Er spiegelt sich darin wider, wie viel die Zweige Jahr für Jahr gewachsen sind und in welche Richtung. Für Annika Frech gibt es entsprechend viel zu messen. Welche Äste sie sich schon vorgenommen hat, verraten Streifen von rotem Klebeband.
Ja, ich markiere mir meine Untersuchungsäste eben, immer 5 Äste pro Baum, die zu einem anderen Nachbarbaum ragen, um eben diese Interaktion zwischen den Nachbarbäumen zu untersuchen. Das heißt, wer wächst wie viel in die Richtung des Nachbarn, wer nimmt mehr Raum ein als der andere und wodurch schafft er das, mehr Raum einzunehmen. Da gibt es eben verschiedene Theorien oder verschiedene Meinungen. Vor allem natürlich wichtig die Beschattung, also einfach die Theorie, dass ein Baum eben einwächst, seine Blätter ausbreitet und darunter dann eben der Nachbarbaum keine Blätter mehr ausbilden kann, weil einfach nicht genug Licht dran kommt. Das ist eigentlich so das Gängige an Meinung, aber wenn man jetzt hier mal schon so schaut, sieht man ja auch schon einfach, wie viele abgestorbene Äste hier überall hochragen, die also wunderbar genug Licht bekommen. Das kann wirklich nur durch mechanische Einwirkung der Nachbarbäume so zustande kommen. Sodass ich glaube, dass der Wind hier oben eigentlich die Kronenform macht.
Spuren seiner Gestaltungskraft finden sich auf dem Waldboden. Abgerissene Blätter, kleine Zweige oder sogar stattliche Äste. Wo benachbarte Kronen zusammenstoßen, muss dann doch eine Krone oft mehr Blätter lassen als die andere. Bäume mit schlagkräftigen Zweigen erkämpfen sich so einen Platz an der Sonne.
Ja, und das ist auch wirklich völlig, völlig rabiat und richtig radikal. Ich denke, das kommt vor allem im Winter zustande, wenn eben auch keine Blätter mehr an den Zweigen sind. Ja, also die Blätter, denke ich, puffern das noch ein bisschen ab. Aber wenn auch die dann noch fehlen, dann schlägt da einfach Ast auf Ast und dann brechen auch mal eben richtig dicke Äste ab. Also nicht nur feine Zweige. Wie da unten eben der ganze Lindenwipfel. Einfach kahl rasiert.
Nicht nur Seitenäste sind gekappt. Auch der Haupttrieb endet abrupt in einem kläglichen Stumpf, von dem die Rinde in Fetzen herabhängt. Das sieht aus, als habe jemand blindwütig zugeschlagen. Aber fast 30 Meter über dem Erdboden kann das ja kein Mensch gewesen sein.
Das war hier oben ganz sicher keiner. Das ist eben das Schöne, dass man das hier ganz genau weiß, dass hier sowas nicht passiert. Was mich aber erstaunt, ist, dass das nicht schon längst allen klar ist, sozusagen. Also wenn man in Büchern oder Papern nachliest dazu, ist also diese Beschattung und so immer ganz großes Thema. Aber einfach die mechanische Einwirkung durch Wind, das war bisher eigentlich noch gar nicht so ein großes Thema. Und ich denke, das kann einfach nur daran liegen, dass eben bisher nicht viele Leute hier oben waren.
Dorthin zu kommen ist ja auch nicht so leicht. Wer eine Leiter im Baum verankert, kommt nur in den innersten Kronenraum. Und wer wie ein Bergsteiger nach oben klettert, mit Seil und Karabinerhaken, der kann die äußersten Zweigspitzen ebenso wenig erreichen. Ein großer Baukran, der über die Baumkronen ragt, bringt zwar die Wipfelregion in Reichweite. Die nötige Technik im Wald zu installieren, ist allerdings sehr aufwendig und kostspielig. Für tropische Regenwälder wurden noch viel extravagantere Konstruktionen entwickelt, zum Beispiel eine Art Floß, das an einem kleinen Zeppelin hängt und mit diesem Luftschiff über das Kronendach gleitet. Dass gerade der Regenwald die technische Fantasie beflügelt, hat seinen guten Grund. Die bunte Vielfalt der Pflanzen und Tiere konzentriert sich dort in den oberen Stockwerken, während die unteren eher düster und lebensfeindlich daherkommen. Ganz anders in den Wäldern Mitteleuropas. Nicht nur im Frühjahr, wenn viel Sonnenlicht bis zum Waldboden dringt, entfaltet sich dort reiches Leben. Auch wenn Veilchen und Anemonen verblüht sind, tut sich noch viel im Erdgeschoss. Kein Wunder, dass Botaniker wie Zoologen lange mit dem zufrieden waren, was sie vom Boden aus studieren konnten.
Ja, also ich denke, im Moment ist es so, dass der Kronenraum im Regenwald, wo hier angefangen wurde mit der Kronenforschung, besser erforscht ist als hier in Mitteleuropa. Man weiß auch hier also praktisch nichts über solche artenreichen Wälder, was da oben im Kronenraum passiert. Man kennt noch nicht mal die Arten, die sich überhaupt da oben befinden, also jetzt an Insekten zum Beispiel.
Wenn im Sommer die Linden blühen, locken sie hungrige Hummeln in die Baumkronen. Mit Blättern und Früchten ist der Tisch dort ebenfalls reich gedeckt. Schließlich ist der Kronenraum das produktivste Stockwerk des Waldes. Zu den Insekten, die sich dort tummeln, zählt beispielsweise der Schillerfalter, der Eichenzipfelfalter und die Eichenschrecke, eine kleine Verwandte des grünen Heupferds. Doch erst seit kurzem erkunden die Zoologen systematisch, was in den Baumkronen alles fliegt und krabbelt. So auch im Hainich.
Man weiß einfach nicht, was hier rumfliegt. Und wir haben jetzt gestern eben hier Flugfallen aufgehängt in den Bäumen, so auf 20 bis 25 Meter Höhe, um einfach zu schauen, was hier rumfliegt.
Wie große Lampions hängen die Insektenfallen in den Bäumen. Wenn sie wieder herabgeholt werden, bergen sie wahrscheinlich so manche Überraschung. Die Raritätenliste des Nationalparks wird dann wohl noch ein bisschen länger. Annika Frech hofft derweil auf brauchbares Wetter für ihre botanischen Studien. Damit sie messen kann, wie viel Licht durch das Blätterdach fällt, muss der Himmel gleichförmig grau sein, aber nicht allzu finster. Und das zwischen 11 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags. Messungen bei klarem Himmel sind zwar ebenfalls möglich, allerdings nur eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Und zu windig darf es auch nicht sein.
Ja, sicher. Also es reichen schon solche Windböen wie heute, um da oben ganz enorme Schwankungen hervorzurufen. Und gerade die jungen Bäume haben einen ganz enormen Radius. Und gerade auch die brauchen ja auch praktisch den Platz da oben. Die erkämpfen sich den auch so ein bisschen damit, indem sie unheimlich nach allen Seiten hin ausschlagen. Und wenn sie Glück haben, damit eben andere Äste, vorhandene Äste abbrechen oder aber, wie es in den meisten Fällen ist, einfach dadurch abrasiert werden. Wenn da oben schon ein Ast quer steht, dann werden sie darunter einfach immer wieder abgebrochen. Also ziemlich chancenlos.
Dann müssen sich die jungen Bäume mit einem Schattendasein begnügen. So lange, bis ein alter Baum stirbt und Platz macht für den Nachwuchs.
Gerade hier kann man das sehen, dass die alten Eichen und die alten Buchen, die hier eigentlich den Bestand bestimmt haben früher, jetzt mit der Zeit absterben. Und in diesen Lücken kommen dann eben meistens Linden und Eschen hoch im Moment. Sodass es im Moment nicht danach aussieht, als würde die Buche hier so sehr schnell das zurückerobern können.
Wie dieser Wald wohl in 100 Jahren aussehen mag? Zunächst will Annika Frech herausfinden, wie er sich bislang entwickelt hat. Mit einem Stipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bleiben ihr dafür 3 Jahre Zeit. Dann kann sie vielleicht abschätzen, wie es den Buchen im Hainich künftig ergehen wird. Doch wenn sich der Wald auch verändert, Buchfinken werden hier wohl weiterhin singen.